Wir wollen heute Morgen weiterfahren im Jakobusbrief. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat, im dritten Kapitel, die Verse 13 bis 18. Jakobus 3, die Verse 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? Der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir haben in den Versen davor, in der letzten Predigt, gehört, dass Jakobus die geistliche Gesundheit eines Menschen an seinem Reden misst. Seine Warnungen damals vor dem Missbrauch der Zunge waren sehr deutlich und wurden uns mit verschiedenen Bildern und Metaphern vorgestellt. Und die Quintessenz seiner letztgenannten Metapher in Vers 12, das Bild über die Quelle, die entweder nur Gutes oder nur Salziges hervorbringt, aber nie beides, dieses Bild findet sich auch im heutigen Thema Weisheit wieder. Und auch hier macht Jakobus deutlich, wie entscheidend die Quelle ist, aus der wir unsere Weisheit schöpfen. Es gibt entweder Weisheit von oben oder es gibt Weisheit von dieser Erde. Entweder Weisheit, die zu guten Lebensentscheidungen führt, oder Weisheit, die uns und andere ins Chaos stürzt. Beide Arten von Weisheit stellt uns Jakobus im heutigen Bibeltext ausführlich vor. Und interessant ist, dass er gleich zu Beginn hier in Vers 13 betont, Weisheit ist nichts Verborgenes, sondern etwas Sichtbares, etwas Spürbares, das sich in deinem und meinen Lebenswandel an 365 Tagen, an 24 Stunden pro Tag widerspiegeln soll. Schließlich folgen wir alle in unseren täglichen Entscheidungen irgendeinem Weisheitsmuster. Entweder haben wir gelernt, nach den göttlichen Prinzipien zu handeln, zu entscheiden, gemäß der Weisheit von oben, oder eben wir folgen der angeborenen menschlichen Weisheit, die das Denken dieser Welt widerspiegelt und immerzu auf das Irdische fixiert lebt. Die große Frage ist also, welche Weisheit können die Menschen, die uns täglich begegnen, in unserem Leben erkennen? Was sehen sie? Und das Thema formuliert, lautet die Herausforderung für uns, Gottes Weisheit auf mein Leben anwenden. Was charakterisiert gute Lebensentscheidungen? Jakobus leitet seine Gedanken zum Thema Weisheit wieder mal mit einer Frage ein. Vers 13 sagt er, wer ist weise und verständig? Eine gute Frage. Denn wer möchte das nicht sein? Weise und verständig. Die Antwort von Jakobus ist wie gewohnt schonungslos, direkt und herausfordernd. Er sagt im Prinzip, echte Weisheit kann man nicht übersehen in deinem Leben. Wer meint, er sei weise, den fordere ich auf, zeige es mir. Zeige mir die Weisheit Gottes in deinem täglichen Leben. Wo kann ich sie finden? Wo kann ich sie sehen? Denn eine Behauptung aufstellen ist erstmal nicht viel wert, wenn dahinter nichts zu sehen ist. Alle weise klingenden Worte aus unserem Mund sind bedeutungslos, wenn die Taten das Gesagte nicht unterstreichen. Echte Weisheit, sagt er hier gleich zu Beginn, muss sich im Leben offenbaren. Unser Herr Jesus drückt dasselbe mal in anderen Worten aus und sagt in Matthäus 11, Vers 19, die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Das heißt, die Kinder der Weisheit sind die Ergebnisse, die Früchte von weisen Entscheidungen. Damit macht Jesus deutlich, dass die Resultate im Leben und unserem Verhalten, sie zeigen, ob jemand weise ist oder nicht. Und Jakobus sagt, auf zweierlei Weise kann die Weisheit in unserem Leben sichtbar werden, Vers 13. Zum einen in einem guten Wandel, der sich ganzheitlich auf unseren Herrn ausrichtet. Und zum anderen zeigen auch unsere Werke, also die ganzen einzelnen Aktionen, was wir im Kleinen tun, ob unser Leben von Weisheit geprägt ist. Sprüche 20, Vers 11 sagt hier so treffend, schon ein Kind gibt durch sein Tun zu erkennen, ob seine Sinnesart lauter und aufrichtig ist. Das heißt, unser Tun ist wie ein Spiegel unseres Herzens, wie ein Gradmesser, ob bei uns Weisheit zu finden ist oder nicht. Zusammengefasst heißt dieser Vers 13 hier am Anfang, sowohl im ganzen Wandel als auch in unseren Werken soll die göttliche Weisheit durch eine milde Gesinnung zum Ausdruck kommen. So rundet Jakobus hier seine Einleitung ab. In Sanftmut, wie er es hier betont, bedeutet, und da habe ich eine tolle englische Definition gefunden, Power put under control. Power put under control. Diese ganze Energie und Kraft, die in mir lebt, bündeln und zähmen, um die dann dieses ganze Potenzial zum Wohl des anderen einzusetzen. Eine schöne Definition. Gott hat uns so viel Energie gegeben, so viel Potenzial, nur es muss in die richtigen Wege gelenkt und geleitet werden. Solch ein sanftmütiges Verhalten, das zeugt von echter Weisheit, von einer Herzenseinstellung, die eben von Gott her geprägt ist. Bevor wir uns gleich ausführlicher mit der Weisheit von oben und der Weisheit von dieser Erde beschäftigen, wollen wir noch kurz über den Begriff Weisheit nachdenken. Was versteht die Bibel unter Weisheit? Woher weiß ich denn, dass meine Lebensentscheidungen weise sind? Ich glaube, das Buch der Sprüche hilft uns an dieser Stelle sehr, sehr viel weiter. Denn es ist eine wahre Fundgrube zum Thema Weisheit, also hier auch die Einladung, dieses Buch mal wieder zu lesen. Nicht umsonst zählt es ja zur Weisheitsliteratur, denn hier wird die göttliche Weisheit vermittelt und direkt auf das Leben im Alltag angewendet. Und wie nötig wir diese göttliche Weisheit haben, macht zum Beispiel Sprüche 14, Vers 12 sehr deutlich, weil es uns ganz nüchtern das menschliche Grundproblem zeigt, Irren ist menschlich. Dort heißt es, mancher Weg erscheint dem Menschen richtig. Mancher Weg. Aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Wir kennen das alle aus eigener Erfahrung, wie schnell wir uns täuschen können und einen verkehrten Weg einschlagen, obwohl menschlich doch alles so gut ausgesehen hat. so wie wir es uns vorgestellt haben. Genau in diesen Momenten fehlt uns aber oft die Weisheit von oben. Denn hätten wir diese Weisheit, würde unser Leben häufig ganz anders verlaufen. Vermutlich so, wie es in Sprüche 14, Vers 8 heißt: Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Das ist ja oft unsere Frage: Wohin geht's? Welchen Weg sollen wir gehen? Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Aber die Torheit der Narren betrügt sie selbst. Vermutlich könnten wir uns viele Irrwege und Sackgassen sparen, wenn Gottes Weisheit unser Handeln noch viel mehr bestimmen würde. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Das heißt, nur sie, die Weisheit Gottes, gibt uns Ausrichtung und Orientierung für unser Leben. Sie zeigt uns, wo und wie wir unsere Kräfte und Energie investieren sollen. Sie zeigt uns auch, für welche Werte es sich wirklich zu leben lohnt, nach welchen Zielen wir uns ausstrecken sollen. Damit haben wir, glaube ich, eine gute Definition von Weisheit im biblischen Sinn. Das richtige Lebensziel mit den richtigen Mitteln erreichen. Das richtige Lebensziel mit den richtigen Mitteln erreichen. Weil wir jedoch im Alltag viel zu häufig diese Weisheit Gottes ausklammern, würde der König Salomo uns nicht selten einen Tor nennen. Einen Narr, einen Dummkopf. Denn das Gegenteil von weise Handeln nennt die Bibel Torheit, Dummheit, Unvernunft. In den Sprüchen ist das ganz spannend dargestellt, dieses Gegensatz, diese Gegensatzpaare, Torheit und Weisheit. Immer wieder werden diese beiden einander gegenübergestellt. Der Kluge dem Narren, der Weise dem Toren. Und genauso macht es heute auch der Jakobus in diesen Versen. Er stellt die Weisheit von oben der irdischen Weisheit gegenüber. Warum? Weil wir uns in unserem Leben immer nur für eine dieser beiden Ausrichtungen entscheiden können. Entweder wir folgen in unseren Entscheidungen der Weisheit von oben oder der menschlichen, irdischen Weisheit, also dem Wesen der Torheit. Beides wird uns nun in den Versen 14 bis 17 von Jakobus ausführlicher erläutert. Und es gibt uns gleichzeitig Antwort auf die anfangs gestellte Frage: Was charakterisiert gute Lebensentscheidungen? Der erste Punkt hier lautet: Menschliche Weisheit sorgt für Stress. Verse 14 bis 16. Und die Weisheit von oben, Vers 17, sie schafft Frieden und Ordnung. Menschliche Weisheit sorgt für Stress, unser erster Punkt. Jakobus nennt hier zwei Sünden, um das Problem der menschlichen Weisheit zu charakterisieren: Neid und Selbstsucht. Warum gerade diese beiden? Jakobus sagt, ein Leben, das von Neid und Selbstsucht geprägt ist, das ist nicht weise. Wer nur an sich selber denkt und dem anderen nichts gönnt, ihm vielleicht sogar am liebsten noch etwas wegnehmen würde, der macht deutlich: Es geht mir nicht um Weisheit, sondern um mich, um mein Glück und um meinen Besitz. Auf so eine angebliche Weisheit, sagt Jakobus, braucht man sich nichts einzubilden. Nein, denn in Wirklichkeit verdreht man damit nur die Wahrheit. Mit Weisheit hat diese Selbstsucht nichts zu tun, sagt er. Wahre Weisheit, sie setzt nämlich nicht bei mir an, sondern sie startet mit Gott. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir, dass wahre Weisheit nicht zuerst den eigenen Erfolg sucht, sondern mit Gottesfurcht beginnt. Aller Anfang startet dort Gottesfurcht. Und Gottesfurcht bedeutet, Gott und ich leben in einer engen Gemeinschaft, in der Gott die Regeln festlegt und in der es mein größter Wunsch ist, diese Beziehung lebendig und authentisch zu leben. Das ist die Grundlage für alle wahre Weisheit. Denn wenn ich in Gottesfurcht lebe, dann weiß ich erstens, wofür ich lebe, nämlich um mich an Gott zu freuen, um ihn zu verherrlichen mit meinem Leben. Ich weiß auch zweitens, wo ich brauchbare Tipps finde für ein erfülltes Leben schon heute und hier. Und drittens, wenn ich Gott fürchte, gibt es meinem Leben eine neue Perspektive. Denn wenn ich von der Existenz eines himmlischen Vaters ausgehe, der es gut mit mir meint, der genau weiß, was ich brauche, der mir nichts vorenthält, dann kann ich mir alle Neid und alle Selbstsucht sparen. Dann sind die völlig überflüssig. Denn dann habe ich ja schon genug in Christus, wenn er mich ganz erfüllt. Dann schaue ich nicht ständig nach links oder rechts, dann hetze ich nicht mit Vollgas durch dieses Leben, um ja nichts zu verpassen, möglichst alles irgendwie abzuräumen, mitzunehmen. Das heißt, Neid und Selbstsucht sind ein Indiz dafür, dass etwas bei mir nicht stimmt. In meinem Leben läuft etwas schief. Es treibt mich ein falscher Motor an. Jakobus sagt in Vers 15, solche Weisheit ist nicht von Gott, sondern sie hat eine andere Quelle. Eine Quelle, die irdisch, sinnlich, ja sogar dämonisch ist, sagt er hier. Irdisch deshalb, weil losgelöst von Gott sich unsere Gedanken und unser Verhalten nur auf das Sichtbare, auf das Zeitliche hin ausstrecken. Wir sehen immer nur die Dinge, die direkt vor Augen sind. Sinnlich bzw. seelisch meint, anstatt durch den Geist Gottes geleitet zu werden, der in uns wohnt, prägen die menschlichen Gefühle, die Emotionen und die Überlegungen mein Tun und Lassen. Ich mache es eben nur, wenn ich mich danach fühle, wenn ich den Eindruck habe. Und wenn ich keinen Bock darauf habe, dann lasse ich es eben. Das ist hiermit seelisch gemeint. Man lebt einfach nach dem Lustprinzip. Und nicht zuletzt ist dieser Selbstbetrug auch eine teuflische Weisheit, sagt Jakobus. Warum? Weil sie den Charakter des Satans offenbart, der auch ein Lügner von Anfang an ist. Die Gefahren an dieser Stelle lauten also erstens, das Dringliche erschlägt das Wichtige. Das Dringliche erschlägt das Wichtige. Wie oft sind wir getrieben von dieser Erde, verpassen eigentlich, wozu Gott uns geschaffen hat. Die zweite Gefahr ist, das Gefühl, die Emotion verdrängt den Willen Gottes. Nicht sein Wort steht im Mittelpunkt, sondern was ich gerade erlebe oder denke. Und die dritte Gefahr hier lautet, der Zeitgeist schiebt sich vor die ewigen Ziele. Das, was die Menschen dieser Erde bewegt, hält mich so gefangen, dass ich die Ewigkeit aus dem Blick verliere. Wie wichtig Weisheit ist, bemerkt man leider auch oft erst, wenn es zu spät ist. Paulus rät uns deshalb in Römer 12, Vers 16, und das ist ein ganz wichtiger Rat, haltet euch nicht selbst für klug. Wie oft denken wir, Wahnsinn, was wir alles wissen. Sagen wir natürlich nie. Aber denken tun wir es vielleicht schon manchmal. Haltet euch nicht selbst für klug. Warum? weil menschliche Klugheit eben nicht viel taugt. Da müssen wir nur in 6000 Jahre Menschheitsgeschichte hineinschauen, wie viel Leid, wie viel Krieg, wie viel Elend es da gegeben hat, wie viel Streitereien, wie viel Zerrüttungen, ja bis in unsere Zeit hinein. Von genau diesen Folgen schreibt auch Jakobus in Vers 16. Er sagt, wo Neid und Selbstsucht herrscht, da ist Unfrieden und jede Art von Gemeinheit, von Sünde. Das heißt, wo das Lebenshaus auf Sand gebaut ist, wo kein brauchbares Fundament zu finden ist, da wird es irgendwann offensichtlich, dass da einer nur von Weisheit redet, aber seine Weisheit oder für seine Weisheit geht er auch über Leichen. Bei so jemand kann sich das Böse ungehindert ausbreiten. So ein Mensch kann zum Beispiel mit Gottes Heiligkeit nichts anfangen. Er kümmert sich nicht um gute Beziehungen. Er ist sich vor allem selber der Nächste. Was sagen lassen, ist ihm absolut fremd. Jeden Vorteil nutzt er natürlich für sich selber aus. Sein Fähnchen, es dreht sich immer nach dem Wind. Und auch mit der Wahrheit nimmt er es nicht so genau. Da, wo die menschliche Weisheit ein Leben bestimmt, lebt der Mensch immer im Chaos, in Unordnung, im Unfrieden und voller Hochmut und das Schlimmste vielleicht völlig realitätsfern, realitätsverzerrt, weil er sich sein eigenes Weltbild aufbaut. Vor diesen schlimmen Folgen möchte uns genau die Weisheit Gottes bewahren. Und deshalb führt Jakobus ab Vers 17 die Kennzeichen der Weisheit von oben an. Sie sind genau das Gegenteil von dem, was wir eben gehört haben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Weisheit von oben schafft Frieden und Ordnung. Acht Charakterzüge der Weisheit von oben werden uns hier genannt. Die Parallele zur Bergpredigt ist dabei nicht zu übersehen, daher ergänze ich immer wieder mal mit Versen aus Matthäus 5. Das erste, was wir hier lesen, ist rein. Reinheit bedeutet die Abwesenheit von Sünde. Da ist nichts Falsches, nichts Gemeines, nichts Hinterlistiges, kein Streit, kein Unfrieden, kein Neid, keine Selbstsucht. Einfach Reinheit. Jesus sagt, glücklich sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Matthäus 5, Vers 8. Das zweite hier ist friedfertig. Die Weisheit von oben, sie fördert das Miteinander, indem sie uns hilft, erstens selber in friedlichen Beziehungen zu leben und darüber hinaus aber auch Friedensstifter für andere zu sein. Unser Herr besaß diese Friedfertigkeit für andere in Perfektion. Denn da, wo er war, da, wo er hinkam, da verbreitete er immer eine Atmosphäre des Friedens. Welche Atmosphäre verbreiten wir? Glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 9. Der dritte Charakterzug von Weisheit von oben lautet gütig, mild. Diese beiden Begriffe, Güte oder Milde, sie drücken keine Schwäche aus, sondern eine Stärke. Sie stehen im Gegensatz zu Zorn und Wut und suchen nur das Beste für den Nächsten. Sie tun Gutes so oft und so viel es geht. Jesus war auch hier das große Vorbild. Er war sanftmütig, von Herzen demütig. Ja, wir sehen es in seinem Umgang mit den egoistischen, streitsüchtigen Jüngern. Wie milde, wie liebevoll und zart ist er mit ihnen umgegangen. Hatte so viel Geduld mit ihnen. Glückselig die Sanftmütigen, sagte er in der Bergpredigt, denn sie werden das Land erben. Die Weisheit von oben hat nun folgende vierte Eigenschaft. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist folgsam, sagt Jakobus. Im Gegensatz zu einem Tor, der Unterweisung gänzlich ablehnt, es gar nicht für nötig hält, sich etwas sagen zu lassen oder sich zurechtweisen zu lassen, wirkt göttliche Weisheit in uns die Bereitschaft, Gott zu gehorchen. Die Weisheit von oben hilft uns, auf andere zu hören, genau hinzuhören, zuzuhören, nicht nur uns selber reden zu hören, sondern auch den anderen Korrektur gerne anzunehmen, ohne sich auch gleich zu verteidigen, ohne sich zu rechtfertigen oder vielleicht so halbtrotzig abzuwenden. Lässt sich etwas sagen, dieser vierte Punkt. Als nächstes folgt die Barmherzigkeit, voll Erbarmen. Die göttliche Weisheit, sie reißt uns heraus aus aller Gleichgültigkeit. Sie führt uns zu einem barmherzigen Lebensstil, zu einem hilfsbereiten Verhalten im Alltag. Ein Barmherziger, er bemüht sich um die Armen, um die Schwachen, die Ausgestoßenen der Gesellschaft, so wie es Jesus eben auch vorgelebt hat. Ein wahrhaft Barmherziger hat zudem gelernt, auch Nachsicht mit den Mitmenschen, mit ihren Unvollkommenheiten zu haben, nicht an allem rumzunörgeln. Glücklich nennt Jesus deshalb die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Matthäus 5, Vers 7. Der sechste Punkt lautet voll guter Früchte. In der Weisheit Gottes zu leben, bedeutet ein Leben voller Lebensqualität. Voll von guten Entscheidungen, voll mit Gottesfurcht, voll mit geistlichem Wachstum, mit innerer Gesundheit und vielem mehr. Im Prinzip all das, was wir nicht aus uns selber produzieren können, aber nachdem wir uns doch alle sehnen. Wer in mir bleibt, sagt Jesus deshalb, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht, voll guter Früchte, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Liste ist lang. Es gibt noch zwei weitere Kennzeichen dieser göttlichen Weisheit. Sie ist siebtens nämlich unparteiisch. Unparteiisch heißt, ich mache keinen Unterschied zwischen Menschen. Ich bevorzuge den einen nicht und, ich benachteilige den anderen auch nicht. Ich lasse mich auch nicht von Sympathien lenken, sondern ich orientiere mich am Vorbild des Herrn Jesus, der auch jeden angenommen hat, wie er ist und wie er war. Unparteiisch. Und schließlich der achte Punkt, frei von Heuchelei. Hier fallen alle Masken ab. Alle Scheinheiligkeit hat hier ein Ende. Gottes Weisheit, sie führt uns zu einem ehrlichen, authentischen Leben, ohne dass wir den anderen etwas vorspielen müssen. Es macht uns frei. Es macht uns ehrlich. Was für eine wohltuende Liste, die Jakobus uns hier präsentiert. In diesem Vers 17, alles Kennzeichen, die zu einem wunderschönen Miteinander unter den Gemeindegeschwistern, unter den Jesus-Nachfolgern führen möchte. Genau dieses schöne Miteinander hat auch Jakobus hier als Fazit in Vers 18 im Sinn. Und ich lese diesen Vers nach der NGÜ, weil er teilweise schwer verständlich klingt in anderen Übersetzungen. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Oder die NEU übersetzt, solche Gerechtigkeit können nur die ernten, die Frieden ausgesät haben. Das heißt, da wo Frieden gesät wird, da kann man Gerechtigkeit ernten. Und Gerechtigkeit und Weisheit werden mitunter parallel gebraucht. Das heißt, die Frucht der Weisheit ist zugleich die Frucht der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Weisheit. Beides kann nur dort wachsen, wo der Friede gesucht wird, wo der Friede unser Leben prägt. Ja, mehr noch, wo wir selber auch Friedensstifter sind. Ein Friedensstifter, er wünscht sich nicht nur den Frieden. Er hält nicht nur den Frieden, der auch angeboten wird von anderen, sondern er bemüht sich selber von sich aus aktiv um Frieden. Auch gerade dort, wo Streit und Zwietracht noch herrschen. Ja, selbst da, wo andere gegen ihn kämpfen, wo sie ihn verurteilen, da ist er bereit, Frieden zu machen. Das bedeutet laut unserem Bibeltext in Weisheit leben, Friedensstifter sein. Das Schöne ist, da wo Menschen weise leben als Friedensstifter, da passiert etwas in ihrem Leben, in ihrer Umgebung, in ihrer Gemeinde, in ihrer Gemeinschaft, die sie tagtäglich umgibt, in ihrer Familie. Denn wahre Weisheit, sie fördert den Genuss des Miteinanders. Sie macht Gemeinschaften schön. Ja, mehr noch, sie ist ein Ausdruck im Prinzip eines wahren Glaubens. Eines Glaubens, der uns rettet und der uns gerecht macht. Erinnert euch an Kapitel 2, wo von Abraham und Rahab die Rede ist. Sie werden dort als Beispiele genannt, wegen ihrer Werke des Glaubens. Das hat sie gerecht gemacht. Die Frage ist also abschließend, wie weise lebe ich meinen Alltag? Ist der geprägt von weisen Entscheidungen? Ich muss sagen, nein. Leider viel zu oft nicht. Wie oft ärgere ich mich über irgendeine blöde, unweise Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich mal wieder unnötig Streit provoziert habe, wo ich Gutes unterlassen habe, obwohl ich hätte vieles tun können, wo ich den eigenen Kopf durchgesetzt habe, weil ich dachte, ich weiß es halt doch besser, wo ich vielleicht auch am Leid des Bruders, der Schwester vorbeigegangen bin, ohne ihm zu helfen, ohne zu trösten. Ja, wo ich vielleicht auch heuchlerisch anderen etwas vorgespielt habe. Immer wieder muss ich mich da ärgern über mich selber. Denn in mir steckt eben ein Mechanismus zum blöde Entscheidungen treffen. Das steckt in uns allen. Absolut furchtbar. So lästig. Aber das Gute ist, und das erlebe ich auch immer wieder, Gott gib mich nicht auf. Mich nicht und dich auch nicht. Er gibt uns nicht auf. Und seiner Einladung, um Weisheit zu bitten, wie es in Jakobus 1, Vers 5 heißt, sollten wir, glaube ich, täglich nachkommen in unseren Gebeten. Diese Einladung, die heißt so schön, wenn es jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Warum? Weil er allen gern und ohne Vorwurf gibt. so wird sie ihm gegeben werden. Er gibt uns so gerne seine Weisheit. Das bestätigt auch nochmal ein Vers aus den Sprüchen. Sprüche 2, Vers 3 bis 11 wird es dort nochmal zusammengefasst. Der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er ist die Weisheit in Person und er gibt sie gerne an uns weiter. Sie fällt uns allerdings nicht automatisch zu, aber sie wächst in der Gemeinschaft, die wir mit unserem Herrn pflegen. Wo er uns Weisheit schenkt, da beginnen wir auch immer mehr gute Entscheidungen im Leben zu treffen. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, das ist unser Wunsch, dass wir immer mehr diese guten Entscheidungen im Leben treffen, ermutigt durch deine Weisheit. Ja, durch die Weisheit von oben, die wir so dringend brauchen in unserem alltäglichen Leben. Danke, dass du sie uns gerne schenkst. Du weißt, ja, wie die irdische Weisheit in unserem Innern drinsteckt, diese teuflische, dämonische, seelische, die nur auf diese Erde zentriert lebt und denkt. Hilf, Herr Jesus, dass wir immer mehr dich suchen in der Gemeinschaft mit dir, dass wir ja diese Weisheit erbeten von dir, weil du gerne gibst. Danke dafür. Danke, dass du auch so geduldig mit uns bist, dass du uns nicht aufgibst, dass wir immer wieder neu zu dir kommen dürfen, auch morgen, wenn der Alltag wieder losgeht. Danke, dass du uns helfen möchtest, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Amen.